DW Menschen und Märkte.
Dr. Z, Daimlers krawattenloser Sneakerchef, geht. Die letzte Bilanz des Herrn Zetsche. Siemens Alstom, das Aus für den europäischen Schienen-Champion, ist besiegelt. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Im Mai wird Daimler einen neuen Vorstandschef bekommen. Bis dahin macht es noch Dieter Zetsche. Heute präsentierte er zum letzten Mal eine Bilanz des schwäbischen Autobauers. Wenn bald Zetsches Vermächtnis diskutiert wird, dann wird mit seinem Namen keine neue Antriebstechnik verknüpft, keine neue Modellpolitik, sondern eher kosmetische Änderungen der Autos. Vielleicht wird der eine oder andere sogar vom Primat des Designs schreiben. Für ihn selbst traf das jedenfalls in gewisser Weise zu, trägt er doch meist lieber Turn statt Lederschuh. Auch heute, hat Sabrina Fritz beobachtet, kamen bei Zetsche zuerst die Fotografen auf ihre Kosten.
Ein bisschen weiter nach rechts, die Herren, bitte. Jawohl, noch ein Stück. Perfekt. Super, wunderbar.
Zum letzten Mal im Rampenlicht, in Jeans, bequemen Schuhen und ohne Krawatte präsentierte Dieter Zetsche seine letzte Bilanz. Die hätte er sich sicher glänzender vorgestellt. Ein Drittel Gewinneinbruch, der Autoboss gibt Erklärungen.
Die Rahmenbedingungen für unser Geschäft waren alles andere als einfach. Die Umstellung der Zertifizierung auf WLTP war mit enormem Aufwand verbunden. Bei den Auslieferungen an die Händler kam es teils zu erheblichen Verzögerungen.
Der strenge Abgastest hat bei Daimler wie bei anderen Autoherstellern dazu geführt, dass im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft wurden. Doch es gab noch andere Probleme. Höhere Zölle dank Donald Trump für Mercedes-Fahrzeuge, die von den USA nach China verkauft wurden, und Rückrufaktionen für Autos, die mehr Abgase ausstoßen als angegeben. Zum Thema Diesel sagte Dieter Zetsche:
Gerade in Deutschland wurde viel über Luftreinhaltung diskutiert. Daimler steht zu seiner Verantwortung. Wir bieten eine attraktive Umtauschprämie für ältere Diesel. Für den Großteil der Euro 5 und 6 Flotte stellen wir mit dem technischen Wissen von heute Software-Updates bereit, die die Stickoxidemissionen deutlich reduzieren. Zudem beteiligen wir uns am Hardware-Nachrüstprogramm der Bundesregierung.
Den geschrumpften Gewinn bekommen alle zu spüren. Die Mitarbeiter. Sie sollen eine Sonderzahlung von knapp 5.000 Euro erhalten, 700 weniger als im vergangenen Jahr. Und auch die Aktionäre bekommen weniger Dividende. Doch das allein wird nicht reichen. Dieter Zetsche kündigte an, gegenzusteuern, aber wie dies aussehen soll, sagte er nicht. Von größeren Dimensionen war auf der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart die Rede. Vorruhestandsregelungen, Abfindungsprogramme, Details wollte er sich nicht entlocken lassen. Noch haben die Beschäftigten in Deutschland eine Beschäftigungsgarantie. Das Sparprogramm muss dann der neue stemmen, Ola Källenius. Der jetzige Technikvorstand soll ab Mai das Steuer übernehmen. Ihm steht ein Kraftakt bevor. Er muss Daimler in das neue digitale Zeitalter überführen, Elektroauto, selbstfahrende Autos und gleichzeitig verärgerte Dieselfahrer beruhigen. Dazu kommt auch noch, dass der Konzern sich neu aufstellt. Künftig sind Auto, Lkw und Mobilitätsdienste eigenständige Säulen. Heute ist alles noch unter einem Konzerndach. Dieter Zetsche hat diese Veränderungen angestoßen. 13 Jahre leitete er das Unternehmen. Jetzt mit 65 scheint er mit sich im Reinen. Auf die Frage nach seinem Gefühlsleben sagte er:
Also, ich weiß nicht, wie groß das Interesse an meinem Seelenleben ist, aber ich kann hier trotzdem ganz offen und klar sagen, dass ich mit mir total im Frieden bin. Ob ich nun mit einem Spitzenjahr oder einem weniger Spitzenjahr abschließe, aber das hat eigentlich für Daimler relativ wenig Relevanz. Insofern, wie gesagt, ist meine Gefühlslage eine sehr positive.
Dieter Zetsche im Beitrag von Sabrina Fritz. Zetsche tritt ab in einer für die gesamte Automobilindustrie zwar spannenden, aber unsicheren Zeit. Darüber hat sich mein Kollege Klaus Ulrich mit dem Automobilexperten der NordLB, Frank Schwope, unterhalten.
Herr Schwope, Daimler hat erstmals seit 2009 einen deutlichen Rückgang beim Gewinn zu verkraften, je nach Lesart zwischen 22% und 29%. Wie kommentieren Sie diesen Einbruch?
Ja, es sind halt einige Probleme, die aufgelaufen sind. Die Geschichten um den Dieselskandal in den USA, der sich noch weiterentwickeln könnte für Daimler, aber auch natürlich Probleme durch die Handelsbeschränkungen, die zunehmend aufkommen durch diese ganzen Zerwürfnisse zwischen Europa und den USA oder zwischen den USA und China auch.
Gibt es aus Ihrer Sicht spezifische Probleme bei Daimler, die andere Autokonzerne nicht haben?
Man hat auch so ein bisschen Eindruck, dass Herr Zetsche eine Lame Duck ist. Er wird jetzt im Mai die Führung übergeben an Herrn Källenius. Mag sein, dass er nicht mehr mit der nötigen Ernsthaftigkeit einige Probleme angegangen ist, aber ich denke, das wird sich im Mai, wenn Källenius übernimmt, deutlich ändern.
Jetzt gab die Aktie von Daimler heute Vormittag um rund 2,5% nach. Normalerweise sagt man ja so, dass alles Mögliche schon bereits eingepreist ist an der Börse.
Das ist ein bisschen Reaktion auf keine überzeugenden Zahlen. Es ist ein bisschen Reaktion auf den konservativen Ausblick. Aber ich glaube, in den nächsten Wochen wird man von Autoherstellern oder Zulieferern kaum großartig positive Ausblicke erwarten. Ganz einfach, weil zu viele Unklarheiten über die zukünftigen Handelsbarrieren auch da sind.
Ja, wie sehen Sie denn überhaupt jetzt die Zukunft von Daimler und der deutschen Autoindustrie?
Ja, es gibt natürlich die Zerwürfnisse zwischen Trump und dem Rest der Welt, muss man ja fast sagen. Aber Deutschland hängt jetzt nicht zwangsläufig von den USA ab im Automobilbereich. Es war für einige Konzerne der zweitgrößte Markt nach China, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Problem, wenn dort in den USA jetzt irgendwelche Einfuhrzölle erhoben werden. Aber die Amerikaner haben ja auch kein großartiges Interesse an exzessiven Handelskonflikten. Vielleicht wird man da in den nächsten Monaten auch noch zu überraschend guten Deals kommen.
Meine Frage zielte jetzt eher auf die Konkurrenzsituation durch die großen Tech-Konzerne, also autonome Fahren, Digitalisierung und Carsharing, Mobilitätskonzepte und so weiter. Mhm. Da könnten ja die digitalen Konkurrenten der traditionellen Autoindustrie mal den Rang ablaufen, beziehungsweise die zu reinen Zulieferern degradieren. Mhm. Sehen Sie diese Gefahr mittelfristig?
Mittelfristig nicht. Also mittelfristig wäre für mich jetzt ein Horizont von 4-5 Jahren. Langfristig schon eher, weil Elektromobilität ist natürlich jetzt unterwegs, kommt ins Rollen in den 20er Jahren. Wobei Tesla letzten Endes erst noch zeigen muss, dass sie profitabel sind. Und ich sehe Tesla mehr als Antreiber, denn als großartigen Konkurrenten für die deutschen Hersteller. Aber das autonome Fahren, das sind in den 2030er Jahren sicherlich erst richtig relevant wird, kann natürlich wirklich zur Bedrohung der Hersteller werden. Aber da gibt es ja dann letzten Endes auch Überlegungen, hatte man ja in den letzten Wochen vernommen, dass die ganzen großen deutschen Hersteller und die Zulieferer wie Bosch oder Conti sich zusammenschließen im Bereich autonomes Fahren. Also ich denke, da wird in den nächsten Jahren auch noch irgendwas in diese Richtung kommen, einfach um sich diese horrenden Kosten aufzuteilen und um mithalten zu können mit diesen amerikanischen Tech-Konzernen.
Da kommen wir nochmal kurz zurück zu Daimler. Ein wichtiger Fondschef hat ja gestern dem Handelsblatt gesagt, der Flossbach, jetzt gehe es darum, ob Daimler in 10 Jahren noch Bestand habe. Das klingt ja richtig alarmierend.
Ich bin sicher, dass sie noch Bestand haben. Die setzen jetzt auch auf Elektromobilität. Und es kann allerdings auch gut sein, dass chinesische Investoren da größere Stücke nehmen. Ich meine, die sind mit 9 oder 10% da drin. Dieser Geely-Eigner, es mag ja sein, dass sofern keine Übernahmebeschränkung kommt von deutscher Seite, dass Daimler in absehbarer Zeit mit Geely näher aneinander rücken wird. Was für den Daimler-Vorstand sicherlich unangenehm ist, was aber für Daimler als Konzern, vielleicht auch sogar für die Mitarbeiter, durchaus interessant sein kann. Wenn man halb chinesisch ist oder sowas, hat man sicherlich auch einen besseren Zugang zum wichtigsten chinesischen Markt.
Sagt der Automobilexperte Frank Schwope im Gespräch mit Klaus Ulrich. Das große Thema vom Dienstag war der Industrieförderungsmasterplan unseres Wirtschaftsministers Peter Altmaier. Dabei war es auch um große europäische Unternehmen gegangen, die im internationalen Wettbewerb bestehen können. Heute aber hat die EU-Wettbewerbskommission die Fusion der Zugbauer Siemens und Alstom verboten, berichtet Andreas Meyer-Feist. Was für ein Timing!
So sehr in die Bresche geworfen für zwei Konzerne haben sich Politiker selten. Bei Siemens Mobility und Alstom war das so, bis hin zu Warnungen, die europäische Wirtschaft werde gegen China untergehen ohne große Industriechampions in Europa. Am weitesten ging Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Er appellierte an europäisches Wertebewusstsein, um Stimmung zu machen für die Fusion des deutschen und französischen Konzerns. Innereuropäischer Wettbewerb ist 19. Jahrhundert. Hier geht es um Wettbewerb mit China. Was werden uns die Menschen sagen, wenn sie in 30 Jahren nur noch in chinesischen Zügen sitzen und nicht in europäischen? Europa geht nicht ohne große eigene Industriechampions. Nicht ganz so emotional äußerte sich sein deutscher Kollege Altmaier und der CSU-Europapolitiker Manfred Weber kurz vor der Brüsseler Entscheidung.
Wir müssen europäische Champions entwickeln, die gegenüber den chinesischen Mitbewerbern wirklich wettbewerbsfähig sind, damit wir Arbeitsplätze und Technologie-Know-how in Zukunft in Europa halten können.
EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte sich davon nicht beeindrucken lassen. Er stärkte seiner Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager demonstrativ den Rücken, gestern auf einer Industrietagung in Brüssel. Mit deutlichen Worten an diejenigen, die für die Fusion gekämpft haben. Vorzugsbehandlungen für einzelne Konzerne werde es nicht geben. Das Ziel sei Fairness für Verbraucher und Wirtschaft. Die EU sei auch keine Blockadeeinrichtung. In 3 Jahrzehnten hätte die EU weniger als 30 Fusionen gestoppt von insgesamt 6.000. Immer habe es gute Gründe dafür gegeben, zum Beispiel weniger hohe Preise für die Verbraucher. Für Juncker eine Botschaft an diejenigen, die behaupteten, hier seien starkköpfige Technokraten am Werk. In diesem Sinne hatte sich vor einigen Tagen Siemens-Chef Joe Kaeser geäußert. Mit Unterstützung der deutschen und französischen Regierung wollte er zusammen mit dem noch Konkurrenten Alstom den Airbus der Schiene planen. Einen europäischen Industriechampion, der nur so in der Lage sei, gegen die Konkurrenz aus China zu bestehen. Wir haben Bedenken, was den Markt für Hochgeschwindigkeitszüge betrifft. Warnte EU-Wettbewerbskommissarin Vestager schon vor einigen Wochen. Es ist wichtig, dass es unterschiedliche Anbieter gibt, genauso bei den Signalsystemen, denn hier geht es um Sicherheit. Mangelnder Wettbewerb könne am Ende zu höheren Bahnpreisen führen. Und ohne funktionierenden Wettbewerb in Europa werde auch der globale Wettbewerb geschädigt. Zuletzt gab es Zweifel an der Zuverlässigkeit der Konzerne. Wichtige Fristen wurden versäumt, in denen Siemens Vorschläge machen sollte, um fusionsfähig zu werden, zum Beispiel durch den Verkauf von Unternehmensteilen. Damit wiederum hatte Siemens-Vorstand Joe Kaeser Probleme.
Das sollte sich jeder gut überlegen, weil nämlich schon noch ein sehr leistungsfähiger, ein sehr erfahrener Vorstand da ist.
Klar ist aber auch, dass Nein aus Brüssel hätte vermieden werden können, um einen europäischen Industriechampion auf die Beine zu stellen. Aber die Unternehmensstruktur auf Druck Brüssels verändern, das wollte am Ende Siemens nicht.
Aus Brüssel berichtete Andreas Meyer-Feist. Die Meinungsbildung in der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen, sagte heute Regierungssprecher Seibert und meinte damit die Frage, ob der chinesische Huawei-Konzern am Ausbau des deutschen 5G-Netzes beteiligt werden soll. Die Chinesen stehen unter generellem Spionageverdacht. Was dieser Konzern weiß, das weiß automatisch auch Partei und Staat in Peking. So die Befürchtung. Aber ist das auch so? Unser Kollege in Shanghai, Steffen Wurzel, könnte das wissen.
Der Huawei-Konzern, auf Deutsch auch Huawei genannt, ist das Vorzeigeunternehmen Chinas. Die Firma ist nach Samsung und noch vor Apple der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und außerdem der größte Produzent von Netzwerktechnik-Komponenten. Und hier werden viele Computerexperten, aber auch westliche Geheimdienste misstrauisch. Sie warnen vor möglicher Spionage oder Sabotage durch Huawei. Das Unternehmen könnte geheime Software- oder Hardware-Hintertürchen in die Netzwerktechnikteile einbauen, so der Vorwurf. Völliger Unsinn sei das, das sagt sowohl das Unternehmen selbst als auch die chinesische Regierung. Geng Shuang, Sprecher der Staats- und Parteiführung. Die USA nutzen nun schon seit einiger Zeit ihren Einfluss aus, um gewisse chinesische Firmen zu unterdrücken und zu verunglimpfen. Das sind höchst politische und manipulative Absichten. Und tatsächlich gibt es keine Beweise für die Spionagevorwürfe. Huawei betont auch immer wieder, als Privatunternehmen unabhängig zu sein von der Pekinger Staats- und Parteiführung. Huawei-Kritiker überzeugt das nicht. Weil China nämlich kein Rechtsstaat sei, könnten theoretisch alle Firmen irgendwann gezwungen sein, mit staatlichen Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich hat der chinesische Staat entsprechende Cybersicherheitsgesetze in den vergangenen Jahren verschärft. Seitdem müssen chinesische Online-Konzerne in einigen Bereichen bereits jetzt Nutzerdaten im Zweifel an den Staat rausrücken. Douglas Fuller, Experte für chinesische Technologiefirmen an der Hongkonger City University. Es geht hier nicht nur allgemein um Rechtsstaatlichkeit, das Ganze ist ein grundsätzliches politisches Problem. China ist nach wie vor ein leninistisch organisierter Einparteienstaat. Insofern hat die Regierung verschiedene Möglichkeiten, ihren Willen auch in privaten Unternehmen durchzusetzen. Während die Diskussion um Huawei in Deutschland erst seit kurzem geführt wird, haben andere Staaten schon längst gehandelt. In Australien, Neuseeland und den USA etwa dürfen Huawei-Bauteile beim Aufbau des neuen 5G-Internetstandards nicht verwendet werden. Auch in Japan, Kanada, Großbritannien und Norwegen könnten entsprechende Verbote kommen.
Es bleibt dabei, nichts Genaues weiß man nicht. Aber dann gilt, und dafür sollten die Kommunisten in Peking noch ein gewisses Verständnis haben, dann gilt die Einsicht des Genossen Lenin, wonach Vertrauen zwar gut, Kontrolle aber in jedem Falle besser sei. Mit diesem Bericht von Steffen Wurzel aus Shanghai endet unser Podcast für heute. Nina Hille in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.